weil natürlich gute zwischenmenschliche Kontakte eine der wichtigsten Schutzmauern gegen Depressionen, gegen Angststörungen sind. Etwa 40% der Menschen mit einer Herzschwäche entwickeln auch eine behandlungsbedürftige psychische Symptomatik. Aber die Herzschwäche selber macht natürlich gerade durch Luftnot, was ja eines der am schwersten auszuhaltenden Symptome ist, auch sehr viel Stress.
Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls. Chronischer Stress ist ein anerkannter Risikofaktor für das Entstehen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Auf der anderen Seite sind eben diese Herzerkrankungen selbst oft sehr belastend. Die damit einhergehenden körperlichen Einschränkungen, die begünstigen, nachweislich psychische Leiden. Henne oder Ei? Wie sieht das zum Beispiel bei der Herzschwäche aus, deren Symptome wie Luftnot, Müdigkeit und geringe körperliche Belastbarkeit die Betroffenen in ihrem Alltag ja auch wirklich sehr stark einschränken können? Spannende Einblicke in dieses Thema gibt uns in dieser Podcast-Episode Professor Christoph Hermann Lingen. Und damit hallo, Professor Hermann Lingen. Ich freue mich sehr, Sie als meinen heutigen Gesprächspartner begrüßen zu dürfen.
Ja, hallo Frau Ney. Auch schön, dass wir wieder miteinander sprechen können.
Professor Christoph Hermann Lingen ist Direktor der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Universitätsmedizin Göttingen und er ist Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Ja, Professor Hermann Lingen, Stress, das scheint ja heutzutage ubiquitär zu sein. Vom Schüler bis zum Senior antworten viele Menschen, nach manchen Umfragen mehr als jeder Zweite, sie fühlten sich manchmal oder sogar sehr häufig gestresst, aus den ganz unterschiedlichsten Gründen. Was ist denn Stress eigentlich und vor allem, ab wann wird er für unsere Gesundheit kritisch?
Das lässt sich gar nicht so einfach beantworten, weil Stress für jeden Menschen auch wieder was anderes bedeutet. Für den einen bedeutet das hoher Zeitdruck bei der Arbeit, bei den anderen bedeutet es vielleicht eine familiäre Konfliktsituation. Es kann aber auch das Multitasking sein, was uns die ganze Zeit im privaten und beruflichen Bereich beschäftigt. Und letztlich geht es immer darum, dass wir einerseits einen Anspruch haben, wie wir leben wollen, wie wir arbeiten wollen und andererseits immer wieder in Gefahr kommen, diesen Anspruch auch wirklich verwirklichen zu können, weil äußere Faktoren uns drängen und häufig eben auch innere Antreiber uns das Leben zusätzlich schwer machen.
Und was weiß die Medizin denn inzwischen zu den Mechanismen, über die dann solche Situationen, die belastend sind, chronisch werden, unsere Gesundheit und vor allem unserem Herzen schaden?
Da weiß die Forschung inzwischen eine ganze Menge. Und das eine weiß eigentlich jeder und jede selbst. Wenn ich gestresst bin, dann verhalte ich mich anders, als wenn ich entspannt bin. Also Raucherpausen, um mal ein Momentchen abschalten zu können, Frust fressen, sind so Dinge, die Menschen intuitiv tun, um vielleicht den Stress zu mildern. Und auf der anderen Seite gibt es Dinge, die wir nicht tun, weil der Stress uns die Energie dafür raubt. Also zum Beispiel regelmäßig körperlich aktiv zu sein, zu ärztlichen Vorsorgemaßnahmen zu gehen oder sich auch mit Freunden zu treffen. Alles Dinge, die einfach auf der Verhaltensebene den Stress schon mal schädlich machen. Und das andere ist, dass der Organismus ja im Laufe unserer Evolution gelernt hat, mit Bedrohungen umzugehen. Und Stress ist ja auf eine Weise eine Bedrohung unseres inneren Gleichgewichts oder auch des äußeren Gleichgewichts manchmal. Und darauf reagiert der Körper auch ganz physisch, indem Stresshormone freigesetzt werden. Auch das weiß ja eigentlich heutzutage jeder. Aber es sind eben nicht nur Hormone, sondern es sind dann auch Entzündungsbotenstoffe. Das Herz-Kreislauf-System wird anders reguliert. Und dann kommt es zu einer ganzen Reihe von biologischen Veränderungen durch insbesondere chronischen oder starken akuten Stress. Und diese Faktoren können einerseits die Entwicklung von Herz-Kranzgefäß-Erkrankungen begünstigen, durch zum Beispiel chronische Entzündungsvorgänge oder durch eine Aktivierung der Blutgerinnung. Aber sie können natürlich auch an vielen anderen Stellen schädliche Effekte haben.
Mit Blick dann speziell auf die Herzschwäche, was sind denn hier die besonders kritischen Faktoren vielleicht, die dann nochmal die Schwächung des Herzens begünstigen?
Also da gibt es auch wieder verschiedene Dinge. Zum einen natürlich wieder äußere Dinge. Wenn ich mich sehr stark aufrege beispielsweise, kann das bei bestehender Herzschwäche Herzrhythmusstörungen auslösen, die dann ihrerseits wieder Probleme machen können. Aber die Herzschwäche selber macht natürlich gerade durch Luftnot, was ja eines der am schwersten auszuhaltenden Symptome ist, auch sehr viel Stress. Wenn ich ständig das Gefühl habe, ich bekomme nicht ausreichend Luft, das setzt mich natürlich unter einen zusätzlichen Dauerzustand. Und insofern gibt es da eben auch diese Wechselbeziehung zwischen der Herzschwäche und dem Stress.
Ja, ist nachvollziehbar. Und wer dann tatsächlich an einer Herzschwäche erkrankt, der empfindet, so wie sie es gerade ja geschildert hat, diese Einschränkung wirklich sehr stark auf seine Lebensqualität. Wie häufig kommt es denn aufgrund dieser Kombination dann am Ende sogar zu manifesten psychischen Störungen, vielleicht sogar in schwerwiegender Form, in Form von Angsterkrankungen oder gar einer Depression?
Also das ist zwischen den verschiedenen Studien nicht ganz einheitlich, weil Herzschwäche natürlich sehr unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Menschen können mit der Herzschwäche in sehr unterschiedlichen Gesellschaften und Gesundheitssystemen leben, sodass die Zahlen sehr schwanken. Aber man kann schon sagen, etwa 40% der Menschen mit einer Herzschwäche entwickeln auch eine behandlungsbedürftige psychische Symptomatik. Das können Ängste sein. Das kann aber eben auch eine Depression sein. Und da hat man dann wieder so eine Wechselwirkung, dass einerseits, wenn man das Gefühl hat, ich kann nichts mehr, ich kann meine sozialen Rollen nicht mehr ausfüllen, im Beruf, in der Familie nicht mehr funktionieren, in Anführungsstrichen, dann kann das natürlich das ganze Selbstbild ankratzen und dadurch zu einer Depression führen. Wenn ich mich auf der anderen Seite depressiv fühle, dann nehme ich auch die Symptome der Herzschwäche wieder stärker und bedrohlicher wahr und komme dann wieder in so eine Teufelskreisspirale hinein.
Ja, und dieser Teufelskreis ist ja dann wirklich auch schwer wahrscheinlich zu durchbrechen. Und das Ganze hat am Ende dann auch Auswirkungen auf die gesamte Gesundheitsprognose von einem Patienten. Aber wie ich eingangs sagte, weiß man denn, was hier Henne und was Ei ist oder ist das überhaupt wichtig?
Nun, wir brauchen ja immer beides, die Henne und das Ei, sonst geht's nicht richtig. Ich würde sagen, manches ist weder Henne noch Ei, sondern ist schon eine Generation viel früher. Wir wissen inzwischen aus einer ganzen Reihe von Studien, dass die Wurzeln für sowohl psychische Belastungen als auch für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu einem Großteil schon sehr früh im Leben gelegt werden. Und dass also Menschen, die in ihrer Kindheit oder Jugend unter schwerwiegenden Belastungen, wie zum Beispiel schwerer psychischer Erkrankung von Eltern, Misshandlung, Missbrauch und all solchen Dingen leiden, dass die sowohl ein deutlich erhöhtes Risiko haben, später depressiv zu werden, als auch am Herzen zu erkranken. Und das sind dann Prozesse, die sich entlang der Lebenslinie gegenseitig hochschaukeln können.
Wie merke ich denn als Patient überhaupt, dass ich vielleicht mehr als nur einen Durchhänger habe, sondern dass sich da tatsächlich was Schwerwiegenderes anbahnt?
Nun, die Frage ist ja, wie lange hält das zunächst mal an? Dass man mal einen Tag einen moralischen hat oder so einen Durchhänger, wie Sie es nennen. Das ist zunächst noch keine Krankheit, sondern das kann Teil der normalen Verarbeitung so einer schwerwiegenden Erkrankung sein, die natürlich uns abverlangt, dass wir vieles in Frage stellen, was wir bisher scheinbar selbstverständlich tun konnten oder auch erleben konnten. Und wenn das auf einmal in Gefahr ist, dann gehört zum normalen Verarbeitungsprozess auch mal traurig zu sein, vielleicht mal Angst zu kriegen, wie geht das alles weiter oder auch mal ein paar Tränen zu vergießen. Aber wenn das Ganze entweder sehr lange andauert, also bei einer Depression würden wir sagen, da haben wir über mindestens 2 Wochen praktisch jeden Tag Symptome von Niedergeschlagenheit, von gedrückter Stimmung, von wenig Freudfähigkeit, von reduziertem Antrieb. Da würden wir sagen, wenn das über 2 Wochen anhält und fast jeden Tag da ist und uns im Leben einschränkt, dann ist das schon krankhaft. Und bei Ängsten ist es eben auch so, dass es natürlich zunächst mal auch einen Vorteil hat, eine gewisse Ängstlichkeit um sein Herz zu haben und dann gut darauf Acht zu geben. Das heißt also, nicht jede Angst um das Herz ist eine Angststörung. Wenn die Angst aber dazu führt, dass wir Dinge vermeiden, dass wir ständig ängstlich kontrollieren, was macht der Puls, was macht der Blutdruck und der ganze Tag wird dadurch bestimmt und zu anderen Dingen kommen wir nicht mehr, dann wird es irgendwann zu einer Krankheit, die auch behandelt werden sollte.
Sie haben es ja gerade gesagt, bestimmte Ängste sind auch ganz sinnvoll. Deswegen die Frage, was an Sorgen ist denn wichtig oder an Ängsten, dass man zum Beispiel Warnsignale erkennt? Und was ist Kopfkino? Kann man das so ein bisschen so eine Grenzziehung machen?
Also die Grenzziehung ist halt nicht absolut, sondern es geht immer um das Verhältnis. Also wo habe ich die Möglichkeit, etwas auch für meine Gesundheit zu tun? Wenn ich mich also als Betroffener einer Herzschwäche regelmäßig jeden Tag auf die Waage stelle, um zu sehen, ob das Gewicht stark zunimmt, ist das durchaus etwas Vernünftiges. Und auch wenn ich vielleicht mit etwas ängstlichem Gefühl morgens auf die Waage gehe, ist das etwas, wo ich dann weiß, okay, es sammelt sich vielleicht Flüssigkeit im Körper an, darauf kann ich reagieren, ich kann mit meinem Arzt sprechen oder ich kann mehr Wassermedikamente einnehmen beispielsweise. Mhm. Wenn ich aber dann eben wirklich zwanghaft den ganzen Tag mich immer wieder auf die Waage stelle und jede kleine Schwankung um 50 Gramm rauf oder runter dann wieder als Bedrohung erlebe, dann ist das Ganze eben gefährlich. Und genauso kann man es beim Puls oder beim Blutdruck sich anschauen. Natürlich ist es sinnvoll, den Puls und den Blutdruck in guten Grenzen zu halten. Aber jeden Tag 12-mal den Blutdruck zu messen und dann auf das Messergebnis wieder ängstlich zu reagieren, dann geht er natürlich hoch.
Und, also man forciert dann quasi, dass selber der Blutdruck hochgeht oder der Puls hochgeht, indem man ständig und ständig nochmal kontrolliert und misst.
Und indem das Ängste auslöst und indem dann der Stress immer weiter ansteigt. Das sind dann so die Punkte, wo die Angst kontraproduktiv wird.
Finden Sie Herzforschung auch so spannend? Dann unterstützen Sie die Forschungsförderung der Deutschen Herzstiftung mit einer Spende. Infos im Internet unter herzstiftung.de. Was kommt denn insgesamt häufiger vor, dass es zu Angststörungen kommt im Zusammenhang mit einer Herzschwäche oder zu einer Depression?
Das ist auch eine sehr spannende Frage. Untersucht ist bisher viel besser die Depression. Und bei der Angst ist es, wie gesagt, häufig ja so, dass es eine Realangst ist. Und wann die Angst wirklich zur Angststörung wird, kann man mit so klassischen Fragebögen nicht immer optimal unterscheiden. Wir haben zusätzlich auch in Studien zeigen können, dass bestimmte Hormone, die vom Herzen freigesetzt werden, auch eher den Anstieg der Angst etwas bremsen, sodass es wahrscheinlich so ist, dass die Depression doch das Häufigere ist bei der Herzschwäche, weil, wie gesagt, das Herz durch seine Fähigkeit, den Stress auch wieder so ein bisschen runter zu regulieren, die Angst, die natürlich sehr verständlich wäre, ein Stückchen im Zaum hält. Und bei der Depression scheint das nicht so gut zu funktionieren.
Mhm. Wenn ich jetzt selbst das merke, das geht irgendwie, läuft aus dem Ruder oder vermutlich ist es eher sogar noch ein Angehöriger, der merkt, mein Partner, meine Partnerin fällt da in ein wirklich tiefes Loch und kommt da nicht wieder raus. Wohin kann man sich dann wenden?
Ja, ich denke, die erste Anlaufstelle ist zunächst natürlich die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt. Das kann die Hausärztin, der Hausarzt oder auch die Kardiologin, der Kardiologe sein. Und Hausärztinnen, Hausärzte verfügen heutzutage praktisch alle über eine Qualifikation in dem, was wir psychosomatische Grundversorgung nennen. Das heißt, in der Lage zu sein, mal zuzuhören, wie geht es jemandem emotional mit seiner auch körperlichen Erkrankung und dann vielleicht zu schauen, wie findet man gemeinsam Lösungen in Richtung Besserung. Wir haben inzwischen auch schon einige hundert Kardiologinnen und Kardiologen in so einer psychosomatischen oder wir nennen sie dann psychokardiologischen Grundversorgung weiterqualifiziert und auch die können das inzwischen. Ich habe heute gerade wieder einen sehr schönen Bericht einer solchen Kardiologin über einen Behandlungsverlauf bekommen. Also das kann häufig schon sehr gut helfen. Aber wo das nicht ausreicht, da ist dann eben schon auch der nächste Schritt oft sinnvoll, nämlich der Schritt dann wirklich in die Psychosomatik oder in die Psychokardiologie. Und da gibt es natürlich an Universitätskliniken Ambulanzen, an die man sich wenden kann. Da gibt es psychokardiologische Reha-Kliniken, wo sowohl die Herzkrankheit als auch die Psyche ganz gezielt behandelt werden können. Und wir haben bei uns noch in Göttingen auch eine spezielle Station für Menschen, die sowohl zum Beispiel eine Herzschwäche als auch eine Depression oder Angststörung haben.
Grundsätzlich gibt es dann also schon einige Anlaufstellen oder Möglichkeiten, wo man dann Hilfe bekommen kann. Und im Rahmen dieser Hilfe, was ist dann wichtig, damit es mir als Patient wieder besser geht und ich besser mit meiner Erkrankung und mit den Ängsten vielleicht auch umgehen kann? Wie sieht so eine Therapie aus?
Ja, so eine Therapie sollte idealerweise natürlich sowohl bei der emotional-psychischen Seite ansetzen, aber auch das Verständnis für die Erkrankung fördern, indem ich einfach mich auch so ein Stückchen weit zur Expertin, zum Experten meiner Erkrankung mache und besser einordnen kann, was da passiert. Und dann geht es natürlich aber auf der Erlebnisebene auch darum, wieder die Erfahrung zu machen, dass ich trotz der Herzschwäche mit meinem Körper durchaus noch im Frieden leben kann und dass mir vieles dennoch möglich ist. Also es gibt natürlich sehr schwere Formen von Herzschwäche, wo die Leistungsfähigkeit sehr stark eingeschränkt ist. Aber generell gilt natürlich durchaus dem Körper auch einiges zuzumuten, weil das dann eben auch den ganzen Organismus trainiert und dem Herzen auch hilft, wieder gut zu funktionieren.
Also würde man in erster Linie Psycho- bzw. Verhaltenstherapie machen und nur im zweiten Schritt dann mit Medikamenten versuchen, zum Beispiel bei einer Depression oder Angsterkrankung gegenzusteuern. Weil da muss man dann wieder gerade bei den Herzpatienten, die noch weitere Medikamente einnehmen, ja auch immer die Wechselwirkungen bedenken.
Richtig. Also grundsätzlich, wie gesagt, würde ich es nicht auf Psychotherapie begrenzen, denn die Menschen sind ja nicht nur oder manchmal nicht immer in erster Linie psychisch belastet oder psychisch krank, sondern sie haben eben auch eine schwerwiegende organische Erkrankung. Und ganz wichtig ist mir immer, dass die gesprächsbasierte Behandlung, Psychotherapie oder Ähnliches, Hand in Hand geht mit einem guten Verständnis von der körperlichen Erkrankung und eben auch mit einer guten medizinischen und trainingstherapeutischen Behandlung der Herzerkrankung. Mit den Medikamenten sprechen Sie ein ganz wichtiges Thema an. Es gibt ja sehr gute antidepressiv wirkende Medikamente und viele davon wirken auch gut gegen viele Angststörungen. Aber die Daten, die wir von Patientinnen und Patienten mit Herzschwäche haben, zeigen leider, dass die dort erstens nicht so gut wirken und zweitens eben auch Wechsel- und Nebenwirkungen haben können, die für den Krankheitsverlauf ungünstig sein können, sodass die Gabe von Medikamenten bei Menschen mit Herzschwäche wirklich eine Einzelfallentscheidung mit sehr sorgfältiger Prüfung des Für und Wider sein sollte und niemals die erste und schon gar nicht die alleinige Behandlungsoption.
Sie selbst untersuchen ja auch in der europäischen Escape-Studie, wie sich die Gesundheit und das Wohlbefinden von Patientinnen und Patienten mit einer Herzschwäche gesteigert werden kann. Was ist denn in dieser Studie der Ansatz? Und vielleicht gibt es da ja auch schon erste Ergebnisse, über die Sie berichten können.
Also der Ansatz ist, und der kommt unter anderem zum Beispiel aus solchen Medikamentenstudien, die man natürlich gemacht hat bei depressiven Menschen mit Herzschwäche, wo man festgestellt hat, ja, wenn man die Leute in so eine Studie einschließt und alle zwei Wochen mit denen redet, dann ist es letztlich egal, ob die zusätzlich ein Antidepressivum oder eine Placebo-Pille, also ein Scheinmedikament, bekommen, die Depressivität geht runter. Und eine Erklärung ist, dass allein dieses regelmäßig angebunden sein und emotional unterstützt zu werden, vielleicht auch Aufklärung über die Krankheitsprozesse zu bekommen, schon ein ganz wichtiger Wirkfaktor ist. Und es haben auf dieser Grundlage schon in den USA vor einigen Jahren Studien stattgefunden, wo man den Betroffenen eine Behandlungsassistentin an die Seite gestellt hat, die regelmäßig mit ihnen typischerweise telefonisch in Kontakt war, hat alle 2 bis 4 Wochen angerufen und dann macht man miteinander gemeinsam einen Plan, was wären denn Dinge, die sie im Moment belasten und an denen sie was ändern möchten. Und geht dann diesen Plan immer wieder regelmäßig miteinander durch. Was sind so kleine Schritte, um diesem Ziel näher zu kommen? Und kann dann eben darüber so schrittweise den Menschen helfen, sowohl psychisch als auch körperlich sich zu stabilisieren. Und weil diese Behandlungsassistentinnen keine Ärztinnen, keine Ärzte sind, ist da im Hintergrund auch immer ein Expertenteam, was dafür sorgt, dass die Empfehlungen, die den Patientinnen und Patienten gegeben werden, dann auch wirklich der gängigen Leitlinienempfehlung entsprechen.
Es gibt ja schon einige Ansätze mit telemedizinischer Betreuung von Herzschwächepatienten. Dann wäre es natürlich ganz wichtig, dass genau dieser Aspekt da auch mit thematisiert wird, also nicht nur die körperliche Kontrolle. Und das Problem ist ja auch, dass wenn zum Beispiel ein Behandlungsplatz bei einem Therapeuten nötig wird, den kriegt man da oft gar nicht. Oder man ist als Herzschwächepatient nicht in der Lage, größere Wege zu machen. Sind denn eben solche Online-Termine dann oder vielleicht es gibt auch Apps, vielleicht ganz hilfreich, kurzzeitig eine Alternative? Wie sind da Ihre Erfahrungen?
Also zum einen ist, wie gesagt, dieses auch regelmäßige Telefonieren mit jemandem, der für einen da ist und der sich inzwischen in die Krankheitssituation auch eingedacht hat, sehr hilfreich. Es gibt tatsächlich auch Studien, die so eine reine somatische telemedizinische Behandlung anbieten und zeigen, dass die Leute auch dadurch sich weniger depressiv fühlen. Und in der Tat gibt es ja inzwischen auch teilweise auf Krankenschein zu bekommende Apps, die einem auch helfen, mit depressiven Symptomen umzugehen. die wenden sich nicht in erster Linie an Menschen mit Herzschwäche und deswegen passt da nicht alles optimal. Aber als Übergang, bis es dann mal einen Therapieplatz beim Psychotherapeuten, einer Psychotherapeutin oder in einer psychokardiologischen Reha-Klinik beispielsweise gibt, ist das als Übergang sicher eine Möglichkeit. Und es gibt ja auch viele Therapeutinnen und Therapeuten, die inzwischen die Gespräche auch online anbieten. Die müssen nur erstmal einen Therapieplatz haben, weil ein Online-Psychotherapiegespräch dauert ja für den Therapeuten, die Therapeutin genauso lange wie ein Gespräch gegenüber sitzen. Insofern ist mit den Online-Terminen das Problem der schlechten Mobilität gut zu behandeln, aber nicht das Problem der mangelnden Zahl an Therapieplätzen. Und da kommen tatsächlich solche Sachen wie unsere Escape-Studie Blended Collaborative Care ins Spiel. Da kommen aber eben auch gegebenenfalls Apps im Spiel für einige Menschen, die aber eben, wie gesagt, in der Regel dann nur ein Teilproblem adressieren, also zum Beispiel die Depressivität. Ja, das können die gut. Aber wenn eben diese Depressivität ständig mit der Herzschwäche ja in so einem Teufelskreis drinsteckt, dann greift die App typischerweise auch zu kurz.
Reicht nicht. Auch nochmal anders herum gedacht, am besten ist es ja natürlich, wir kommen gar nicht so stark in diesen Teufelskreis hinein. Also was kann ich vielleicht sogar als Herzschwächepatient selbst tun, damit wir diese Negativspirale zwischen Herz und Psyche vermeiden? Und damit es mir auch wieder seelisch, wenn ich merke, okay, es kippelt ein bisschen, damit es mir wieder besser geht. Habe ich da selbst Möglichkeiten, aktiv zu werden?
Also eine Möglichkeit, aktiv zu werden, ist sich natürlich über die Krankheit im Gespräch mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten gut zu informieren, um zu verstehen, worauf kommt es an. Dann gibt es natürlich die Empfehlung, und das ist auch nicht selbstverständlich, seine Herzmedikamente regelmäßig zu nehmen und insofern auch optimal dort behandelt zu sein. Dann gibt es Möglichkeiten, sich gesunder zu ernähren. Es gibt Möglichkeiten, sich gezielter zu entspannen. Es gibt Möglichkeiten, das, was körperlich geht, auch wirklich an körperlichen Aktivitäten zu machen. Und mir ganz wichtig, immer seine zwischenmenschlichen Kontakte zu pflegen. Weil natürlich gute zwischenmenschliche Kontakte eine der wichtigsten Schutzmauern gegen Depressionen, gegen Angststörungen sind.
Speziell bei den Entspannungsverfahren würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Da gibt es ja ganz spannende Techniken und Maßnahmen. Welche sind denn nach Ihrer Erfahrung für Körper und Geist besonders gut und können zum Beispiel eben von diesen schon älteren Menschen mit Herzschwäche auch noch gut erlernt und im Alltag dann eingesetzt werden?
Ach, da kann ich gar nicht sagen, besonders gut. Da ist wirklich wichtig zu schauen, was passt zu mir. Mhm. Also was wir häufig anwenden, ist die sogenannte progressive Muskelrelaxation. Das heißt also, man spannt und zunächst unter Anleitung und lernt es dann selbstständig einzelne Muskelpartien für einige Sekunden an, um richtig die Spannung zu spüren und dann ganz bewusst loszulassen. Es gibt aber auch Übungen, wo es einfach um ein bewusstes Atmen geht. Es gibt Übungen aus dem Qigong und Tai Chi, die auch schon erprobt worden sind bei Menschen mit Herzschwäche. Und da würde ich jeden einladen, einfach zu schauen, was liegt mir, was passt zu mir und was ist bei mir vor Ort auch verfügbar. Letztlich kann man nicht sagen, das eine oder das andere Entspannungsverfahren ist nur in Größenordnung besser als das andere, sondern wenn ich das Gefühl habe, ich kann mich mit diesem Verfahren, mit etwas Übung, die braucht es manchmal, entspannen, dann ist das für mich das richtige Verfahren.
Ja, das lässt dann viele Möglichkeiten, ja Gott sei Dank, auch zu. Auch hier wahrscheinlich das Wichtige, überhaupt aktiv zu werden und anzufangen, es einfach auszuprobieren, was einem gut tut.
Richtig. Nicht jeder Stress lässt sich durch Entspannungsübungen bewältigen.
Okay, man kann nicht einfach alles wegatmen.
Man kann nicht alles wegatmen, wenn ich also in einer chronischen Konfliktsituation mit meiner Partnerin oder meinem Partner lebe oder einen Chef habe, der mir ständig auf die Finger schlägt. Dann ist es wichtig, natürlich auch auf der Realebene an solchen Konflikten zu arbeiten, zu schauen, wie kann ich in meiner Partnerbeziehung wieder für mehr Balance sorgen, wie kann ich mich gegenüber so einem übergriffigen Chef abgrenzen und dann erfordert das manchmal eben auch Einschnitte im Leben zu sagen, ich suche mir einen anderen Job, wenn es anders nicht geht. Also wir sollten nicht zu sehr sagen, man kann alles mit guten Entspannungstechniken lösen. Das ist so nicht. Vieles kann man, aber da, wo es eben nötig ist, wirklich auch Schritte zur Lebensveränderung zu unternehmen, da sollte man davor auch nicht zurückscheuen.
Ja, vielen Dank für diese interessanten Tipps und auch die realistische Einschätzung, was geht und was vielleicht manchmal eben nicht geht.
Ja, gerne.
Was können wir als Impuls mitnehmen? Das Herz ist eng mit unserem Seelenleben verknüpft und das zeigt sich bei einer Herzschwäche besonders deutlich. So verschlechtern nachweislich vor allem eine Depression und soziale Isolation den klinischen Zustand der Patientinnen und Patienten. Und die Krankheit selbst wiederum, wie wir gehört haben, führt zu Gefühlen von Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit und das kommt wiederum einem erhöhten Stresslevel gleich. Und das fördert dann wiederum die Prozesse im Körper, die die Herzschwäche weiter verschlechtern können. Aber wir haben auch gehört, es gibt Wege aus diesem Dilemma auf unterschiedliche Art und Weise, wie sie gerade Professor Hermann Lingen geschildert hat. Fragen Sie also vor allem auch bei Ihrem Arzt nach, wie er Sie vielleicht unterstützen kann. Eventuell auch sogar mit einer Reha und schenken Sie sich selbst mehr Aufmerksamkeit und Fürsorge. Zum Beispiel mit Entspannungstechniken. Ja, und bei weiteren Fragen und Informationen zum Thema Herzschwäche schauen Sie gerne auf der Website der Deutschen Herzstiftung nach. Gerade zum Thema Herzschwäche sind die Herzwochen 2024 mit vielen Informationen gut da. Und dann hoffe ich, dass Sie gesund bleiben und auch wieder beim nächsten Mal mithören bei Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit.